Freunde der Sonne, wir haben uns schon gewundert, warum ihr uns keine Mail schreibt. Und ihr habt euch mit Sicherheit gewundert, warum ihr uns keine Mail schreiben könnt. Und das war eine klassische Misskommunikation auf beiden Seiten, weil uns aufgefallen ist, dass unsere Mail einfach momentan nicht funktioniert. Was an unseren Arbeitgeber momentan liegt, ne?
Ja, die Server haben so ein kleines Problem irgendwie, die Mail-Server sind teilweise wieder behoben, unsere Mail-Adresse aber noch nicht. Und ja, es ist uns tatsächlich irgendwie ein bisschen spät erst bewusst geworden. So, letzte Woche haben wir einfach gedacht, ja gut, keine Mails. Es passiert ja auch mal ab und zu, ganz, ganz selten. Aber zu den Playoffs, eigentlich ist es dann schon im Nachgang ein bisschen dumm von uns gewesen, dass wir es so spät hinterfragt haben.
Oh Gott, und ihr werdet mit Sicherheit uns Mails geschrieben haben, darüber freuen wir uns extremst, aber sie sind nicht angekommen und sie können nicht Bestandteil des Podcasts sein. Aber wir wollen entgegensteuern und wir wollen, und davon lebt ja der Podcast, dass ihr Teil dieses Podcasts wiederum seid. Und darum haben wir eine Notfall-Mail für euch eröffnet, die nur so lange funktioniert, bis zu der Folge, wo wieder die alte Mail funktioniert. Aber das werdet ihr denn von uns hören. Also so lange könnt ihr uns jetzt auf pinguinspodcast@gmx.de schreiben. pinguinspodcast@gmx.de. Schreibt uns da bitte, bitte, bitte. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und dann können wir wieder alle zusammen diesen Podcast machen und nicht nur wir zwei Dödel. Somit neue Woche, neuer Podcast. 167. Folge. Wahnsinn, Malte. Und wir starten erfolgreich in die Playoffs zur 167. Folge.
Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. 10 Tore im ersten Spiel war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten, aber dazu gibt es natürlich gleich mehr.
So ist es. Dann werfen wir einen Blick nämlich auf die Aufstellung. Das hat nämlich mit unserer kühlen These zu tun, die wir ja heute zu zweit angehen werden, diese kühle These. Aber wir haben eine neue dabei, die uns denn gerne, wo ihr uns gerne darauf antworten könnt. Und wir werfen einen Blick auf die kommenden Partien, die allesamt, surprise, surprise, gegen Ingolstadt sind. Mal gucken, wie das wird.
Zumindest mal die nächsten 3 Spiele, ne?
So, reicht denn auch, oder?
Von mir aus reicht das. Also ich brauche da nicht mehr.
So, viel Spaß mit Folge 167.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 19. März, hier spricht der 1 von 12 Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Na, Malte?
Na?
Wie geht es dir?
Sehr gut. Und dir?
Auch sehr gut. Warum 1 von 12?
Weil der Meister braucht 12 Siege in der Penny DEL und einen haben wir schon. Es fehlen nur noch 11. Klingt wenig, ist extrem viel, weil das muss ja auch alles in relativ kurzer Zeit passieren, diese vielen Siege. Und ja, das ist nicht immer so einfach. Im Eishockey geht es ja doch schnell, haben wir ja jetzt auch gesehen am Sonntag.
Ich sag mal so, die ersten, wie viel waren es denn, 25 Minuten circa, haben wir gedacht, okay, das wird einfache Siege. Danach sind wir auf den Boden der Tatsachen wieder angekommen und haben gemerkt, Ingolstadt wird ein Brett werden in den nächsten Spielen. Hoffentlich nur in den nächsten 3 Spielen, muss man ja da auch dazu sagen. Aber das wird ein Brett werden. Die haben gezeigt, wer sie sind. Die haben gezeigt, dass man mit denen rechnen muss, obwohl sie in Anführungsstrichen nur Platz 9 sind und wir von Platz 1 aus starten. Also wir sind ja tabellarisch gesehen der absolute Favorit. Und das haben wir. Komm, wir starten direkt rein in die Folge, ne? Das haben wir nämlich.
Wir sind voll dabei.
Wir sind voll dabei. Direkt unter Beweis gestellt. Und ich glaube, wir haben uns gar nicht so unterhalten, aber ich habe bei dir auch rausgehört, dass wir eigentlich der ähnlichen Ansicht waren. Nämlich, dass das erste Spiel erstens sehr, sehr schwer wird und vor allem so die ersten 20 Minuten echt happig werden. Und einfach aus der Begründung, weil Ingolstadt voll in den Playoffs angekommen ist, haben Pre-Playoffs gespielt, haben jetzt gerade 2 Siege im Rücken, haben Köln rausgekegelt, starten mit kleiner Pause rein und wir mit sehr großer Pause. Viel Zeit zum Nachdenken hat man auch und muss man erstmal wieder warme Beine bekommen, sag ich mal so. Und davon war mal so gar nichts zu spüren in den ersten 20 Minuten.
Nee, war wirklich ein Start, wie wir uns den nicht vorgestellt haben. Also es war sehr, sehr gut von den Pinguins, richtig guter Auftritt. Ingolstadt eigentlich ja fast gar nicht zu richtigen Chancen kommen lassen. Und dann ja auch gute Zeitpunkte gehabt für die Tore. Ein sehr frühes, eins kurz vor der Drittelpause, glaube ich, ne?
Ja.
Das war eigentlich optimal, besser hätte es nicht laufen können. Ging ja dann im zweiten Drittel auch erstmal so weiter. Stand schnell 4-0 und dann, wie es dann im Hockey eben so ist, Ingolstadt wechselt den Torwart und dann ist es auf einmal ein anderes Spiel.
Also, das ist als irre, oder?
Ist ganz merkwürdig, weil der Torwart macht dann ja erstmal nichts so in dem Sinne, aber es ist, irgendwas macht das mit der Mannschaft dann. Gut, dann haben wir auch noch diese dämlichen Strafzeiten leider nehmen müssen oder genommen, wie auch immer. War alles korrekt. Da muss ich auch an der Stelle direkt schon mal sagen, ich fand fürs erste Playoff-Spiel war es eine extrem gute Schiedsrichterleistung. Also ich war echt zufrieden.
Obwohl es ein sehr ekliges Spiel war. Ich fand, da war ja keine großen, ein größerer Kampf dabei, sage ich jetzt mal, obwohl der relativ schnell vorbei war, weil er zu Boden gedrückt wurde. Ich weiß gar nicht, wer hat den denn überhaupt geführt? Friesen ist es gewesen, ne? Von daher würde ich das mal so ein bisschen ausklammern noch. Ansonsten hat das Spiel gelebt von so kleinen Nicklichkeiten. Immer mal wieder da einen Stock geschlagen, da mal wieder eine Faust geflogen, hier einen Check gefahren. Also es war so immer nach Abpfiff, war es immer so ganz Kleinigkeiten waren es nur. Und ich befürchte, so wie es in fast jeder Serie sein wird, es bauscht sich auf und bis es irgendwann explodiert. Und ich finde, das erste Spiel hat schon so leichte Indizien dafür gegeben, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, es wird immer ekliger werden von Spiel zu Spiel. Wir, die Bremerhavener, sind ja generell gar nicht so die körperbetonten Spieler. Also wir setzen jetzt nicht jeden Check zu Ende. Bin ich auch sehr gespannt, was es jetzt in den Playoffs sein wird, ob wir da deutlich körperbetonter spielen. Ich habe es jetzt im ersten Spiel nicht so gemerkt, aber Ingolstadt ist ja jetzt auch nicht gerade die Truppe, obwohl sie, glaube ich, einer der Truppen sind mit den meisten Strafzeiten der Liga. Ich weiß gar nicht. Waren sie wenigstens mal zwischenzeitlich in der Saison. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Aber trotzdem, ich fand es in der Serie gegen Köln eigentlich spielerisch gar nicht so wahnsinnig körperbetont, wenn man dahin gegen Mannheim sich anguckt. Brutal. Die kommen ja nur über die Physis ins Spiel. Das ist ja heftig. Da ist Ingolstadt ein bisschen anders, aber es könnte uns auch zugutekommen, sage ich mal so. Ja, 4-0 geführt, wie du sagtest, das 4-3 kassiert und ich hatte beim 4-0 eigentlich, und das ist der größte Fehler, den man, glaube ich, im Eishockey machen darf, so ein bisschen das Gefühl, okay, das könnte wirklich ein guter Sieg heute werden und ein entspannter Sieg, ausnahmsweise mal, kennt man ja gar nicht so als Bremerhaven-Fan, entspannte Siege. Und ich hatte auch das Gefühl, das Einzige, was uns aus der Bahn werfen könnte, wären Strafzeiten. Und genau die waren dann auch der Schlüssel für Ingolstadts Erfolg, weil ich lehne mich einfach aus dem Fenster und korrigiere mich gerne. Ohne diese Strafzeiten und diese doppelte Unterzahl wäre das niemals so spannend geworden, weil wir hatten das Spiel komplett im Griff gehabt, meiner Meinung nach.
Bin ich auch voll bei dir. Und bei dieser Strafe oder ich sag mal, als es dann 5 gegen 3 hieß, ist das erste Tor einfach zu schnell gefallen. Also es war ja, glaube ich, der erste Angriff irgendwie 10, 12 Sekunden, dann war das Ding schon drin. Ja, und dann war irgendwie so dieses Momentum da, so ein bisschen Selbstverständnis und dann haben sie noch eins nachgelegt. Dann war es auf einmal ein offenes Spiel und dann wissen wir ja alle beim Hockey, wenn es dann auf einmal 3-4 nur noch steht, dann fängt das große Zittern wieder an. Wobei man ja sagen muss, die Penguins haben ja jetzt nicht gezittert oder sind nicht eingebrochen oder so. Ne? Es ist halt einfach, Ingolstadt kann auch Eishockey spielen, so ehrlich müssen wir halt sein. Und dafür haben die Penguins es eigentlich, glaube ich, grundsätzlich noch ganz gut gemacht. Dann ja auch durch Weise irgendwie, wie auch immer das Ding reingegangen ist, das 5-3 gemacht. Das war sehr wichtig. dann Torwart runter, 5-4. Und wir wissen ja, wie zittrig auch die Schlussphase in Berlin war. Das war so ein bisschen, das Herzinfarktrisiko steigt da auf jeden Fall. Ja, und dann Vikings hat noch das 6-4 gemacht und den Deckel drauf. Und grundsätzlich guter Start, wichtiger Start, dass du 1-0 in Führung gehst in der Serie, ganz, ganz wichtig. Haben wir letztes Jahr auch gesehen, kann dir auch nochmal so einen Push geben, da haben wir gegen München ja auch dann direkt das zweite Spiel gewonnen, sind dann gegen die Red Bulls rausgeflogen, weil die einfach die größere individuelle Klasse haben. Das ist aber bei Ingolstadt aus meiner Sicht nicht der Fall. Also,
obwohl sie Vizemeister sind, das vergisst man total schnell, finde ich, bei Ingolstadt.
Ja, das stimmt. Deswegen, die hatten vielleicht auch ein bisschen ja, fast schon zu hohe Erwartungen, weil da war man ja schon ein bisschen enttäuscht, dass man nur Neunter geworden ist. Aber ich glaube, Ingolstadt hatte letzte Saison eben die Saison, die wir vielleicht jetzt haben. So. Ich will nicht sagen One-Hit-Wonder, weil das wäre irgendwie vermessen. Aber es ist klar, dass diese beiden Clubs, Ingolstadt und Bremerhaven, nicht über 10 Jahre immer Erster oder Zweiter werden. So. So ehrlich müssen wir auch sein. Und
unterstrich genau. Aber ein verdienter Sieg. Muss man ja auch mal so festhalten. Also wir haben spannend gemacht, wir haben 4-0 geführt. Ich finde, das war mir schon klar während des Spiels, dass das natürlich ganz oben bei allen Plakaten und Zeitschriften quasi stehen wird, ne, dass Ingolstadt eine tolle Aufholjagd gemacht hat. Aber wirklich unterm Strich hatten wir das bis zum 4:1, sag ich mal, extremst gut im Griff. Beide Tore fielen dann in Überzahl für Ingolstadt, das 4:1 und 4:2, wo wir meiner Meinung nach ungewohnt schlecht verteidigt haben in Unterzahl. Also wir haben schon irgendwie unser Spiel gemacht, wie sonst immer, aber irgendwie schlechter. Irgendwie total merkwürdig.
Geiler Satz.
Irgendwie sind sie sehr einfach gefallen, obwohl wir vom Stil her, wie wir verteidigt haben, war es ja nicht anders als sonst. Also das geht mir dann taktisch schon wieder so weit, dass ich da gar nicht so richtig mitreden kann und nicht mitreden möchte. Aber wir haben selbst von 4:2 sind wir danach nicht geschwommen. Es war nicht einmal, dass Ingolstadt sich so mal richtig festsetzen konnte oder dass sie über mehrere Minuten wirklich eine extrem starke Phase hatten. Meiner Meinung nach war das gar nicht gegeben und unser Spiel war total abgeklärt. Ich fand es Wahnsinn, wie souverän wir von hinten das Spiel aufgebaut haben. Wir versuchten alles spielerisch zu lösen. Ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern, wo so wenig Icings auf unserer Seite gefallen sind oder gepfiffen wurden. Weil wir eben das qualitativ extremst hochwertig gespielt haben. Und wir haben natürlich, wie gesagt, vor allem die ersten Minuten wie ein Spitzenreiter gespielt. Wir sind wie ein Spitzenreiter reingegangen und haben mit voller Selbstbewusstsein, mit breiter Brust vor einer Wahnsinnskulisse, will ich auch mal ganz kurz hervorheben, richtig geile Stimmung, super Choreo gewesen, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, haben wir sehr nicht überpowertes, aber sehr solides Eishockey gespielt, so wie man sich das gewünscht hat. Und eben halt, wie du halt auch meintest, die Anfangsminuten direkt das Tor zu machen, das spielte halt komplett in die Karten. Und kurz vor Ende des Drittels, wie sagt man so schön, ins Phrasenschwein zeige ich dafür, aber psychologisch bester Zeitpunkt, sollte man meinen, ne? Und darum bin ich halt der Meinung, wäre es diese zwei Strafzeiten nicht geben, wäre es anders ausgegangen. Und wir hätten aber trotzdem gewonnen, unterm Strich. Zwei Sachen hatte mir Sabine, nämlich, die war clever und hatte mir über Instagram geschrieben.
Und, wichtig. Solche Leute brauchen wir.
Solche Leute brauchen wir. Die leben vom Podcast hier. Oder von dem leben wir in diesem Podcast so rum, ja. Zwei Sachen. Wirtan und Gutlewskis. Das waren ja so die zwei Positionen, die so halb feststanden, sage ich mal, wo man sie nicht zu 100% sicher sah, sondern eher zu 95%. Gutlewskis im Tor, Wirtan nicht in Line-Up. Und wir sprechen über Wirtan, weil das ein Fragezeichen bei Sabine aufgeworfen hat, ob er verletzt ist oder ob er doch überzählig war. Was sagst du?
Der ist überzählig einfach nur. Also, soweit ich weiß, trainiert er ganz normal, hat sich aber auch mit der Rolle jetzt draußen zu sein, ich sag mal, insofern angefreundet, wie man es eben machen kann als professioneller Spieler. Nämlich nicht irgendwie griesgrämig zu sein und keinen Bock mehr auf die ganze Geschichte zu haben. Der ist immer in der Halle, war auch beim Spiel jetzt am Sonntag. Seine Verlobte war auch da, ganz normal. Also die sind weiterhin Teil des Teams. Und das ist eben auch wichtig, ne? Das war allen klar. Du hast einen großen Kader, wenn alle fit sind, irgendjemand wird das Bauernopfer sein, ist so.
Aber muss es geben. Oder? Das tut richtig weh.
Klar tut das weh, aber frag mal bei den anderen beiden Kollegen nach, die auch noch draußen sitzen, können wir ja direkt mal drauf zu sprechen kommen, Felix Scheel und Blasch Gregorz, die auch eigentlich eine gute Leistung gezeigt haben in ihren Spielen. Klar, Gregorz hat jetzt nicht viele Spiele gemacht, aber da, wo er gespielt hat, hat er eigentlich sogar zu 50% ein Tor geschossen.
Scheel sogar torgefährlich. Für die vierte Reihe war da sogar einer der torgefährlicheren noch hinten drin.
Absolut. Und der zum Beispiel Felix Scheel, das kann man ja auch so offen und ehrlich sagen, das kann natürlich auch andere Gründe gehabt haben, aber der kam um 13.40 Uhr bei der Halle vorgefahren. Ne, also der war jetzt nicht lange vor dem Spiel schon irgendwie bei der Mannschaft oder so. Ich weiß aber auch nicht, ich will ihm da nichts unterstellen. Ich weiß nicht, wie das gang und gäbe ist, wenn du nicht im Mannschaftskader bist für den Spieltag.
Andere Termine.
Kann natürlich alles sein. Ne? Wer weiß, irgendwie Freundin schwanger, keine Ahnung, Freundin krank, Frau krank, wie auch immer. Kann alles sein. Aber er kam halt relativ kurz vor Spielbeginn erst, ne, zum Spiel. Aber klar, oh, jetzt schmeiße ich schon meine Maus fast vom Schreibtisch.
Der Scheel soll spielen.
nee, das ist zum Beispiel, mein Vater ist ja auch ein sehr großer Fan von Jake Virtanen und mag seinen Spielstil gerne und wünscht sich, dass er spielt. Und denkt sich, okay, wie kann so ein Spieler mit so einer Vita in den Playoffs überzählig sein?
Aber jetzt,
aber dann habe ich habe ihm heute eine Frage gestellt, die ich dir auch stellen könnte.
Ja.
Wen willst du denn austauschen gerade?
Genau das wollte ich dir nämlich gerade fragen. Weil ich wollte dich zuerst fragen, kannst du es genauso wenig nachvollziehen, dass er spielt? Weil ich weiß, du hattest Aua, du hattest ein Trikot von ihm. Und
Gruß halt nach auch, Berlin.
Offene Wunden. Naja, du magst halt auch seinen Spielstil. Du hältst halt viel von ihm als Spieler. Darum wollte ich eigentlich zuerst auch die Frage mal zurückspielen. Kannst du es nicht nachvollziehen, dass er nicht spielt? Ich würde jetzt einfach vermuten, du kannst es zum Teil nur nachvollziehen, aber nicht komplett. Und dann hätte ich wiederum die Frage, genau wie du gerade gestellt, wen hättest du sonst draußen gelassen? Und das ist halt schon, das ist halt schon echt eine Hausnummer, sage ich mal.
Virtanen ist ja, also ich finde, wie du sagst, das ist ein überragender Eishockeyspieler. Aber der ist ja jetzt auch nicht weltbekannt dadurch, dass er defensiv so krass mitarbeitet. Also dass er jetzt davon mega viel Bock
hat. Die Mannschaft.
Ja. Genau, und ich glaube einfach, dass Thomas Popisch sehr viel Wert darauf legt, vor allem auch in den Playoffs, ey, wir müssen uns hier wirklich jedes Spiel 60 Minuten alle komplett den Arsch aufreißen. Ne? Und da hast du halt andere Spieler dabei, wie, keine Ahnung, Dominik Uha, der vielleicht jetzt nur alle 10 Spiele mal ein Tor schießt, aber der wirklich Wege macht, was wahrscheinlich unfassbar ist, jeden Zweikampf annimmt, der muss eigentlich jeden Spieltag 10 blaue Flecken haben. Und solche Leute brauchst du halt, ne? Und ja. Wen willst du rausnehmen? Das ist unmöglich eigentlich. Nee,
absolut bei dir. Nee, absolut bei dir. Kurze Sache, ja, nein, Antwort. Wird er nächste Saison noch bei uns?
Ja.
Ansage. So. Wir haben eine zweite
Person.
Nein. Wir haben eine zweite Personalie. Okay. Und die lautet Christas Gudlewskis. Unser Torhüter der Saison. Der DEL. Stand in der Kiste, war jetzt keine große Überraschung, hatten wir im letzten Podcast auch drüber gesprochen, vor allem nachdem klar war, okay, vor allem auf einmal gegen Berlin gab es keine Torhüter-Rotation mehr und nach Gudlewskis hat wieder Gudlewskis gespielt, da war für uns allen, glaube ich, schon klar, okay, der wird auch in den Playoffs im Tor stehen und so war es dann auch, hat gespielt, zu 100% werden wir erst wissen, wer der Playoff-Goalie ist und ob es richtigen Playoff-Goalie gibt, wenn wir das Spiel für euch morgen, Mittwoch, gesehen haben. Weil wenn Franz am Tor steht, dann können wir von der ständigen Rotation ausgehen. Wir gehen ja bekannterweise davon aus, dass Gudlewskis dauerhaft im Tor stehen wird. Und ja, somit glauben wir halt auch, dass er morgen im Tor stehen wird. Aber, wie gesagt, Gudlewskis im Tor, hat er dich überzeugt. War ein bisschen, um es vorwegzunehmen, undankbares Spiel für einen Goalie, oder?
Ja, hat natürlich, oder Ingolstadt hatte grundsätzlich nicht so mega viele Schüsse und dann sind halt doch irgendwie 4 reingegangen. Bisschen schade. Ich sag mal, bei den Powerplay-Toren von Ingolstadt konnte er jetzt nicht wirklich was machen. Bei dem dritten war es, weiß ich gar nicht mehr, habe ich gerade nicht mehr vor Augen.
Nicht das Spiel der Goalies, muss man sagen, ne?
Nee, auch Garteig, der hatte wirklich keinen guten Tag. Und da schon mal dran angeknüpft, ich glaube, Ingolstadt wird mit Williams spielen am Mittwoch.
Never, ever. Niemals.
Ich glaube, sie werden tauschen, weil tatsächlich Williams schon das zweite Mal jetzt in den 4 Playoff-Spielen von Ingolstadt reingekommen für Garteig, der einfach wirklich nicht diese Form hat, die es gerade braucht, glaube ich.
Aber ohne Witz, hast du die 2 Spiele, 2 Siege gegen Köln gesehen?
Ja, ja.
Ich fand Garteig mit dem besten Mann da auf dem Eis. Also ich fand ihn überragend in den 2 Siegen. Ja, also, darum, ich hatte vor dem Spiel, ich war mit meinem Papa ja dort und meiner Freundin und ich habe zu meinem Vater gesagt, der Garteig, das ist echt ein guter. Und dann kullert der erste Puck da rein. Ne? Das war ein schlechtes Timing dafür. Aber ich halte viel von dem Goalie und ich kann es mir nicht vorstellen, dass die einen Williams ranlassen, auch wenn das er jetzt schon das zweite Mal unter, ich glaube, ne, zweite Mal unter Beweis gestellt hat. Der hat ja auch schon ein Spiel im Bremerhaven absolviert, wo er uns zu Weißglut getrieben hat. Und jetzt auch am gestrigen Tag, da wo wir ihn aber auch gar nicht mehr so oft getestet haben wie in Garteig, wenn ich mich recht erinnere, kriegt er jetzt nicht so viel zu tun. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber gut, ist ja schön. Wir werden es denn ja morgen sehen, ob Williams oder Garteig im Tor steht. Ich bin extremst gespannt. Ich halte trotzdem noch viel und glaube, dass es halt echt Gudlewskis und Garteig einfach beide keinen besonders guten Tag erwischt haben. Ich fand Gudlewskis auch, sah auch nicht überragend aus. Hat jetzt einen Puck, an den ich mich erinnern kann, den er wirklich stark gehalten hatte. Ansonsten, ja, viele Schüsse, die er halten muss, aber halt auch 4 Gegentore gefressen, war gar nicht so eine große Anzahl an Torschüssen. Er kann mehr. Und das wird er auch
unter
Beweis stellen.
Das war ja auch irgendwie ein Spiel, was gar nicht zum Schema aus der Hauptrunde passte. Da sind ja alle Spiele 3-2 maximal ausgegangen, manche sogar noch 2-1 nur. Alles mega eng, wenig Tore, richtig gute Defensivleistung. Das war ja gestern dann irgendwann bei beiden gar nicht mehr der Fall. Also es war dann so ein bisschen so ein Scheibenschießen, was, glaube ich, den Trainern auch gar nicht gefällt. Nein. Also ich glaube, die hätten sich eher über ein 1-0 gefreut als ein 6-4 in den Playoffs. Aber sei es drum, für die Zuschauer ist natürlich optimal gewesen, war nett anzugucken. Maxi Franzreb war auf der Bank, wirkte aber eigentlich relativ entspannt, gut gelaunt. Ich glaube auch, dass Maxi einfach ein unglaublicher Teamplayer ist, der, auch wenn er nicht gerne da sitzt, trotzdem immer in den Dienst der Mannschaft stellt.
Da bin er ich weiß fest ja auch von selber überzeugt. Von seiner Situation, ne? Also ich glaube, der ist ja ein sehr intelligenter Typ und er lebt ja von diesem Teamgeist, von diesem Konkurrenzkampf, aber auch im Tor und so, wie man ihn kennengelernt hat. Und ich glaube, er hat auch eine sehr gute Selbsteinschätzung und würde einfach von Weitem aus vermuten, wenn er jetzt eine halbe Saison fehlt oder, keine Ahnung, über eine halbe Saison fehlt, dann ist die Chance, dass du in den Playoffs ran darfst. Vor allem, wenn jetzt dein Kontrahent gerade den Titelteuter der Saison bekommen hat, wird's halt echt eng. Das wird richtig eng, dort zu spielen. Und es gibt halt wenig Grundlagen dafür. Wenn du gleich gut bist und gleich guter Form bist, dann gewinnt halt der Goalie, der mehr Spiele gemacht hat und über einen längeren Zeitraum konstant gearbeitet hat. Und das war eben Gutlewskis. Also für den sprach ja nicht alles im Endeffekt. Und ich glaube, Franz Repp weiß das auch, auch wenn ich ihn nicht absprechen will, dass er nicht trotzdem enttäuscht war. Ne? Der ist ja immer noch Profisportler und ehrgeizig.
Einer, der auf jeden Fall sehr enttäuscht sein wird, gerade ist Nico Appendino. Der ist nämlich gestern nicht dabei gewesen beim Spiel und wird auch in den nächsten Spielen sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Man hört, es könnte sein, dass es sogar für gar kein Spiel mehr in den Playoffs reichen könnte. Bisschen schwerer aus dem Berlin-Spiel verletzt rausgegangen. Unglaublich bitter, weil er ja auch schon eine lange Verletzungshistorie hat mit sämtlichen Geschichten. Es ist Gott sei Dank nichts, was schon mal großartig verletzt war, soweit ich weiß, aber trotzdem unschön. Dafür war Gregory Kreuzer am Start und der hat auf jeden Fall sehr spannende Playoffs bis jetzt erlebt, weil die ersten beiden Playoff-Spiele hat er für Krimmitschau gemacht in der DEL 2. Hat da zwei Siege geholt gegen Krefeld, dabei auch ein Tor geschossen, kommt dann hierher und liefert direkt den Assist beim ersten Tor.
Hat er doch den Assist gegeben. Wir haben noch kurz drüber diskutiert, glaube ich, beim Spiel, ne? Ob er jetzt den Assist gegeben hatte oder nicht, hat er dann doch gemacht. Unheimlich solides Spiel. Also bis auf natürlich die Vorlage, total unauffällig im positivsten Sinne. Wir sagen immer, Verteidiger, wenn die unauffällig spielen, ist es meistens ein sehr gutes Zeichen. Und so war es bei Kreuzer, ist jetzt nicht negativ aufgefallen, super runtergespielt, ist total im Flow gewesen, hat man gemerkt, aus Krimmitschau gekommen. Und ich bin happy, auch wenn ich natürlich Nico Appendino sehr, sehr gerne gesehen hätte. Und das ist so bitter eigentlich, vor allem für so einen jungen Verteidiger, wie Nico halt ist, dass du halt die ganze Saison darauf hinarbeitest, in den Playoffs zu spielen, in den Playoffs viel Eiszeit zu bekommen, macht die Sache unglaublich gut, hätte vermutlich auch extremst viel Eiszeit bekommen und dann fällt es halt wegen einer beschissenen Verletzung aus. Das tut mir halt mega leid. Das andere in Freude ist ein anderes Leid, ne? Also das ist leider so und Kreuzer profitiert jetzt davon und Appendino ist der Leidtragende dabei. Was willst du?
Und Krimmitschau auch in dem Sinne natürlich leidtragend, stimmt, weil sie mit Kreuzer natürlich auch einen Verteidiger jetzt verloren haben. Allerdings, aber hat die nicht gejuckt? Nee, sie haben wieder gewonnen, aber haben noch einen Verteidiger verloren, nämlich Max Berlinson, der ja auch bei uns schon im Transferbingo war, der hat sich auch verletzt. Da könnte es auch sein, dass es in den Playoffs eng wird. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit Kreuzer? Weil kannst natürlich auch die Eispiraten jetzt nicht ohne Verteidiger spielen lassen, ist ja auch klar, wenn er eigentlich da eingeplant war. Wir haben noch einen Gregorz draußen sitzen. Klar, musst du dann umbauen wegen der Ausländerregelung, aber
wen schmeißt du raus?
Ja, da musst du dir irgendwas Vernünftiges überlegen, ne? Eigentlich klingt bescheuert, aber du kannst ja fast nur Gutlewskis dann rausnehmen aus dem Kader, ne? Aber das machst du ja nicht. Also das wird nicht. Alles sehr, sehr interessant, Nico. Ich freue mich drauf.
Eine letzte Personalie, dann schließen wir mit dem Spiel einmal ab. Über den müssen wir sprechen, weil der meiner Meinung nach aus dem Nichts kam und dann zwei Buden gemacht hat. Und Soros Mauermann. Überragend, wieso die ganze Reihe um ihn, fand ich extrem gut gewesen. Auch da muss man mal wieder die Negativseite sehen. Ich fand, die erste Reihe hat kaum eine Rolle gespielt in diesem Spiel. Hat Ingolstadt extrem gut gemacht, haben sie extrem gut rausgenommen, die erste Reihe. Aber dadurch haben andere Reihen geglänzt und unter anderem Mowerman natürlich mit ein bisschen Hilfe von Garteig die Buden bekommen. Aber nichtsdestotrotz fand ich es sehr, sehr auffällig und habe mich sehr gefreut, weil es ein bisschen, der Mowerman ist ein bisschen in den Schatten wieder reingerückt. Und ich hoffe, dass es ihnen einen klaren Push gibt, sodass er in den Playoffs nochmal explodieren kann für die Saison. Wäre genau zum richtigen Zeitpunkt.
Der bei uns schon so viel Playoff-Erfahrung gesammelt, ne, der will jetzt auch, glaube ich, richtig angreifen. Der weiß, das kann weit gehen dieses Jahr und hat sehr gut performt. Genauso auch Lukas Käble, 2 Assists, der Meistermacher. Ist ja 2-mal in Folge Meister geworden, die letzten beiden Jahre in Amerika. Der weiß, wie es geht. Und Nicolas Jensen, glaube ich, sogar mit 3 Vorlagen, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Also die Verteidiger und Mowerman haben rasiert.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und jetzt rasieren sie nicht, sondern legen Fliesen. Nämlich Fliesen Kuhlmann. Bis gleich.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann. Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Wir kommen zur kühlen These. Und die haben wir ja eigentlich, ja, schon grob abgearbeitet. Sag ich mal so, die kühle These war, an der ihr euch alle nicht beteiligen konntet, aus gewissen Gründen. Oder kühle Frage war es ja eher im Endeffekt. Mit welcher Aufstellung sollen die Pinguins in den Playoffs spielen? Begründen und auf Kriterien achten. Wichtig. Ich sag mal so.
Ja.
Vielleicht die einzige Überraschung, die wir gesehen haben, ist, dass durch den Ausfall von Appendino nicht aus gewissen Umständen Gregorz in das Line-Up gerückt ist. Davon hätte man ausgehen können, dass man auf den Stürmer vielleicht verzichtet in dem Zusammenhang. Das ist das Einzige, worüber man hätte diskutieren können. Ansonsten hielt es nicht viele Überraschungen bereit, das Line-Up. Oder siehst du es anders?
Nö, eigentlich klar, du hast im Endeffekt noch mit einem Spieler weniger im Kader gespielt, weil du nur 2 U-Spieler dabei hattest, ne, mit Preto und mit Kinder. Preto dadurch offiziell einfach Teil der 4. Sturmreihe gewesen, hat natürlich in der Verteidigung gespielt, ist klar. Da wurde, glaube ich, so ein bisschen rotiert, wenn mich nicht alles täuscht. Das Weise und Kinder haben mit, boah, wer hat denn mit denen gespielt? Ich glaube, Uha war da auch mal mit unterwegs. Vielleicht auch Urbas mal. Bei Weise und Kinder in der Reihe.
Hat nicht auch Mowerman mal zeitweise ausgeholfen?
Das kann auch sein. Ich glaube, da wurde die ganze Zeit viel rotiert,
ne?
Ja. Aber hat auf jeden Fall gut funktioniert. Die Reihen, ja, überwiegend so geblieben, wie wir sie halt kennen, ne? Conrad, Friesen, Uha ist natürlich auch eine brutale 3. Reihe, wenn man so möchte. Ist stabil. Dann hast du Wikingstad, der mit Mackenzie und Mowerman da irgendwie 2 Raketen rechts und links neben sich stehen hat. Hat auch super funktioniert. Alle getroffen. Mackenzie, Wikingstad und Mowerman.
Stimmt.
Käble, die 2 Vorlagen. Echt? Nur Brukisa aus der Reihe ohne Scorerpunkt. Was auch sehr untypisch eigentlich ist.
Und es bleibt dabei erst so ein bisschen meine Enttäuschung in den letzten Wochen, ne? Es ist irgendwie.
Brugi ist nicht mehr.
Auch wenn defensiv einfach mehr macht, dadurch unauffälliger einfach nur ist, aber ich.
Da soll er mit aufhören, Mensch. Der soll Tore schießen. Der soll nicht da defensiv so viel arbeiten.
Ja, es ist so. Aber er ist extrem unauffällig geworden. Kennt man gar nicht von unserem Bum-Bum-Brugi.
Ja, das stimmt. Er ist ein bisschen, was heißt untergegangen, klingt so hart, ne? Aber ist nicht mehr dieser Scorer wie am Anfang der Saison, das stimmt. Aber vielleicht kommt es ja jetzt bald wieder, ne? Bum-Bum-Brugi. Wir brauchen ihn.
Wir brauchen ihn, vor allem in den Playoffs. Ne? Wir haben gute Erinnerungen daran und schlechte. Eigentlich beides an Brookies im Zusammenhang mit Playoffs gegen uns und auch für uns in dem Fall. Aber ja, ich glaube, wir können es kurz halten. Ihr könnt euch auch gerne beteiligen an dieser These. Wie gesagt, pinguinspodcast@gmx.de. Schreibt uns bitte daran, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn ihr glaubt, irgendwas wird im nächsten Spiel anders gemacht, wenn ihr noch irgendetwas zum ersten Playoff-Spiel oder zu den kommenden, nur noch 3 Playoff-Spielen habt, im Viertelfinale wenigstens, dann schreibt uns das extremst gerne, penguinspodcast@gmx.de. Wir wären euch sehr verbunden und dankbar werden wir dafür. Lass uns mal ganz kurz zur neuen These nämlich switchen, weil dann könnt ihr direkt im Flow bleiben und eine Mail mit allen Inhalten direkt uns schicken.
Passt ja auch dazu.
Eben, ne? Eben. Die neue These ist, insofern es keine weiteren Verletzungen gibt, werden Jake Würtan und Felix Scheel in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren. Also, wenn alles so bleibt, dann kein Spiel mehr von Jake Würtan.
Und wenn alles so bleibt, dann bleibt alles so.
Wenn das, ja, also ich meine jetzt eher, wenn es keine Verletzungen gibt damit.
Nein, du hast recht. Das war nur gerade irgendwie passend.
penguinspodcast@gmx.de. Schickt uns da bitte mal eure Meinung dazu ran und schickt uns auch gerne mal, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr uns etwas dazu geschickt habt, dass wir als Hauptrundenerster in die Playoff reingehen und wie gegen Ingolstadt spielen und wie eure Gefühle dazu sind und wie ihr die Pre-Playoffs erlebt habt und sowas. Ganz ehrlich, kopiert einfach mal die Mail und schickt uns die, die ihr uns eigentlich schicken wolltet. So, wir nehmen alles mal entgegen, versuchen mal alles ein bisschen zusammenzutragen, weil uns, eure Meinung interessiert uns natürlich trotzdem immer noch, auch zum neuen Gegner Ingolstadt in dem Zusammenhang, weil da wissen wir eure Meinung noch nicht. Darum schickt uns das doch mal alles sehr, sehr, sehr gerne zu und dann sprechen wir nächste Woche darüber. Wir haben noch ganz kurze Randinfos. Zum einen haben wir einen klitzekleinen neuen Trailer gesehen bei den Penguins, der war auch schon auf der Instagram-Seite und in der Intro-Show der Penguins. Erstmal müssen wir ein großes Lob an Alia dafür aussprechen. Sehr, sehr schönes Video geworden. Wir kennen es. Unser Video wird seit, ich glaube, 5 Jahren das Video, was ihr andauernd seht, wenn Felix oder wenn Martin auf dem Eis stehen. Martin auch. Sorry, jetzt springe ich von Sache zu Sache gerade. Großes Lob an Martin, muss ich aussprechen. Der hat das, finde ich, beim ersten Playoff-Spiel überragend als Stadionsprecher gemacht, hat genau die Punkte getroffen, um die Fans einzuheizen, war eine 1+. Also extremst, extremst gut. Muss man auch mal loben, kriegt viel Kritik ab, viel, viel unberechtigt meiner Meinung nach. Darum will ich ihn gerade mal hervorheben, weil ich fand es sehr gut, wie er es gemacht hat in dem Zusammenhang. Und auch in dem Zusammenhang können wir auch die Intro-Show einmal loben, wo Alia alles gegeben hat. Vielen, vielen Dank auch dafür, das weiß man ja auch zu schätzen. Boah, wir wissen es auf jeden Fall, wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil, darauf wollte ich nämlich hinauskommen, unser Intro-Video habe ich, glaube ich, seit 5 oder 6 Jahren gespielt wird, kann das sein?
Auf jeden Fall sehr lange, ja. Mal gucken, wie lange noch, ne?
Das finde ich auch sehr witzig, also das haben wir erstellt und es wird keine Werbung von unserem Podcast auf der Pinguin-Seite gemacht, das ist der Dank dafür, muss man auch mal hervorheben.
Ja, nur auf der Homepage, ne? Die betreut ja der liebe André. Liebe Grüße an André. Haben wir einen Reiter bekommen. Aber ja, mit dem Film ist es tatsächlich sehr witzig, weil eigentlich so, es ist fast schon so ein bisschen Kult geworden, ne? Klar, der wurde ja auch so ein bisschen verändert zwischendurch mal. Jan Urbas wurde reingeschnitten, der springende Pinguin da aus dem Eis und so. Ist alles so ein bisschen reingeschoben worden, aber grundsätzlich das Grundgerüst ist noch von uns. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch auch wünscht, dass das Ding noch da bleibt. Auch wenn wir da gar nichts mehr mit zu tun haben. Das wäre geil. Genauso wie Alias Playoff-Trailer, der übrigens auch bei unserem Hörer Patrick sehr gut angekommen ist. Der hat mir nämlich direkt geschrieben, dass der Trailer ja auch auf dem Würfel lief. Und er ist zwar schon ein paar Jahre dabei, aber da hatte er echt Gänsehaut, als das Ding lief. Und sollen wir gerne lobend im Podcast erwähnen.
Machen wir doch.
Haben wir sehr gerne getan. Und weil wir gerade dabei sind, Nico, wir haben gestern auch Fabian getroffen beim Spiel. Stimmt. Der wollte gerne mal ein bisschen mit uns quatschen. Der hört auch den Podcast immer fleißig. Hat auch schon geschrieben, dass er sich sehr gefreut hat, dass wir uns Zeit genommen haben und freut sich auf unsere Analyse des ersten Spiels. Die dürfte jetzt schon implantiert gewesen sein. Halbe Stunde, Fabian. Hoffe, du hast alles behalten.
Es ist immer mega geil, wenn wir Leute treffen, die den Podcast hören und mal Gesichter zu den Hörern haben. Ihr kennt ja wenigstens unsere Stimme und wir kennen von euch ja nichts. Und darum ist es immer cool, mal kurz in den Austausch zu kommen und uns, glaube ich, 5 Minuten einfach mal nett unterhalten. Total entspannter Typ, liebe Grüße auf jeden Fall und ja, lasst uns das gerne wiederholen. Wir sind auf jeden Fall jetzt auch am Freitag in der Arena Ja, dank Malte bin ich an Karten gekommen. Der hat welche organisiert und ja, darum sind wir beide dann auch wieder in der Arena. Ich fand's auch sehr witzig, wollte ich auch mal ganz kurz erwähnen. Ich hatte ja den Post beim Account des SV Werder Bremen abgesetzt.
Der übrigens auch sehr, sehr gut aussieht. Ne? Man muss dazu sagen, Nico hat nicht nur den Post abgesetzt, sondern auch die Grafik designt, richtig?
Das ist korrekt. Vielen, vielen Dank. Und ich fand sehr witzig, dass einige von euch unter diesem Post auch Danke Nico geschrieben haben. Das hat mein Humorzentrum sehr getroffen in dem Fall. Also auch liebe Grüße an alle, die das kommentiert und geliked haben. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Was mich auch freuen würde, ist, wenn ich einfach mal so eine Million gewinne. Aber das kann ich nicht.
Eine wird schon reichen, ne?
Eine wird schon reichen, absolut. Und das kann man nur, wenn man mal Lotto nämlich gewinnt.
Powerbreak. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
We are back. Und wir kommen zu einigen eurer Nachrichten, die ihr uns persönlich nämlich zugeschickt habt. Wir machen nämlich weiter, gerade eben schon angeteasert, jetzt vollende ich Sabine. Und die hatte mir nämlich etwas zum Ingolstadt-Spiel nochmal geschrieben, zusammengefasst, wie sie es erlebt hatte. Und da hatte sie eigentlich ähnlich wie wir es zusammengefasst. Erst Eishockey, traumhaftes Eishockey wie im Rausch. Also es war, wie gesagt, sehr solide, sehr gutes Eishockey, aber danach hat das Nervenkostüm etwas gelitten, das kann ich auch nur so unterschreiben. Sie war natürlich dabei im Stadion, Mittwoch dann über Magenta, Freitag in der Arena dann wieder und Sonntag testen wir mal das Public Viewing im Apollo. Und da können wir ganz kurz auch nochmal aus eigener Erfahrung sprechen, dass sich das absolut lohnt, weil wir waren letzte Saison da. Gegen die Nürnberg Ice Tigers haben wir, waren wir zweimal da oder einmal da?
Ich glaube nur einmal.
Einmal, ne?
Oder?
Ich bin mir gerade auch ein bisschen unsicher, muss ich gestehen. Auf jeden Fall waren wir mindestens einmal da. Und zwar zum entscheidenden Spiel, als zum 2:0 Erfolg. Nee, kann ja nur einmal gewesen sein, oder? Bei Heimspielen ist auch kein Public Viewing.
Nee, das ist korrekt.
Ja. Zum 2:0 Erfolg und als wir ins Playoff-Viertelfinale eingezogen sind gegen Nürnberg, waren wir nämlich dort vor Ort und haben den Sieg dort gefeiert und es lohnt sich sehr. Die Stimmung war super, es sind extrem viele Fans anwesend und ich schätze mal, jetzt im Viertelfinale wird noch mehr los dort sein und noch bessere Stimmung sein, alle sind gehypt. Also es lohnt sich definitiv.
Ihr könnt aber natürlich auch blind nach Ingolstadt fahren, ne?
Ja, also, das natürlich. Weil Sabine hat auch geschrieben, egal wo, ordentlich anfeuern. So ist das Motto, auf jeden Fall. Aber Ingolstadt gibt christliche Uhrzeiten, an denen man losfährt.
Ja, das hat mich stark an meinen letztjährigen Trip nach München erinnert. Und ja, da kann ich sagen, das war wirklich, da wäre ich mal lieber ins Apollo gegangen an dem Abend. Hätte sich mehr gelohnt. 0-4 aus unserer Sicht. Shit. Das war so dieses, oh, wir haben jetzt 2-0 Serienführung gegen München, geil, jetzt können wir richtig was reißen. Und dann ging das dritte Spiel da richtig in die Hose, aber sei es drum, kein Kilometer für den Verein ist ein Kilometer zu viel, ne?
Oh, das
ist alles angemessen, von daher passt das. Und witzigerweise, gestern nach dem Spiel waren wir noch für Verlängerung und Penaltyschießen im Rüssel mit einer relativ großen Gruppe und da wurde auch nochmal gesagt, jetzt am morgigen Mittwoch, da gucken wir ja auch gemeinsam, Nico, ne, da geben wir uns das Spiel gemeinsam, auch wieder in einer relativ großen Gruppe und ein Mann kommt, den kennst du nicht, aber den soll ich ganz lieb grüßen, das ist, wir nennen ihn einfach mal der Mann mit dem Rad, der kommt auch.
Mit
so,
dem Rad?
Das lassen wir. Kennst du nicht. Lass mir aber einfach mal so stehen. Lernst du denn morgen kennen?
Okay, kann ich mich drauf freuen.
Ja, ist ein sehr netter.
Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht. Okay.
Schauen wir mal, was wird.
Mal gucken. So, pass auf. Und wer hat mir natürlich noch geschrieben?
Svenja.
Genau. So, jetzt haben wir nämlich die Carla Kolumna ist wieder vor Ort gewesen. Ein bisschen untergegangen. Philipp Ruckis hat 300 Spiele in der Penny DEL gemacht. Glückwunsch dazu. Krugi.
Ja, Glückwunsch. Schade, dass du kein Tor dazu geschossen hast zum Jubiläum,
ja,
Mensch.
Ja, das wäre wirklich herrlich gewesen. Der Eisblock hat erstmal angekündigt, dass Pieter das 1000. Spiel am Mittwoch hat. Das kann man ja auch mal ganz kurz nochmal erwähnen. Ein paar mehr nochmal als der Brugi. Aber Eisblock hatte auch geschrieben, dass wir verdient gewonnen haben. Das hat mich dann auch nochmal gefreut, obwohl wir fast das 4-0 oder so gegeben hätten. Und Sven ja auch meinte, die Serie wird uns nerven und graue Haare kosten. Dazu kommen wir später aber nochmal, ob es uns wirklich Nerven und graue Haare kostet, was Malte dazu sagt. Oder ob wir da einen easy Sweep draus machen. Da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Dann, was hatten von 2023 bis 2015 der Hauptrundenmeister und der danach deutsche Meister gemeinsam? Fast alle?
Der Hauptrundenmeister wurde immer Meister.
Das ist korrekt. Darauf stellt das Sportstudio die suffisante Frage, braucht es die DEL-Playoffs überhaupt? Ich bin der Meinung, diese Saison nicht. Aber ich glaube, wir können sie mit einem Ja beantworten. Braucht schon.
Definitiv. Definitiv ja. Man hätte sie dieses Jahr ruhig einmal weglassen können, wäre nicht schlimm. Aber grundsätzlich ist es schon, ist ein geiler Modus. Aber ich finde zum Beispiel, beim Fußball würde ich es nicht feiern. Weiß ja auch nicht warum, aber ich würde es nicht mögen. Zum Beispiel in Belgien ist es, glaube ich, so beim Fußball. Da gibt's
ist halt
Playoffs.
Keine faire Variante, den Meister zu küren. So ehrlich muss man ja auch mal sein, ne? Also die fairste Variante ist halt jetzt in dem Fall beim Eishockey nach 52 Spieltagen zu sagen, okay, jeder hat viermal gegen jeden gespielt, wer hat die meisten Punkte, der wird Meister. Das ist die fairste Variante, die es gibt. Du würfelst ja nochmal alles durcheinander und es ist ja unterm Strich nicht fair, wenn Ingolstadt hinterher Meister wird, obwohl sie nur 12 Spiele gewonnen haben.
Ja, aber weiß nicht. Irgendwie, ich bin eh auch so ein, ich hasse Veränderungen, ne? Ich hasse wirklich Veränderungen. Ich finde das ganz furchtbar. Mich regt das auch immer auf, wenn die da beim Fußball jetzt über irgendeine blaue Karte diskutieren oder so ein Blödsinn. Also es braucht kein Mensch.
Dann bin ich ja anderer Meinung, ne? Also blaue Karte braucht wirklich kein Mensch. Aber zum Beispiel die Uhr einfach anzuhalten, wenn nicht gespielt wird. Ich finde, vieles aus dem Eishockey kann man auf andere Sportarten übertragen. Dieses verdammte Zeitspiel und so tun, als wenn man Krämpfe hätte oder diese Schwalben oder sowas, hast du im Eishockey auch kaum. Also ich finde, Eishockey ist ja deutlich die sportlichere Sportart als Fußball zum Beispiel.
Ja, bei so ein paar Sachen kannst du dir bestimmt irgendwie was abgucken, in Sachen Zeitspiel vielleicht oder so, aber weiß ich nicht, ich wäre auch kein Fan davon, wenn die Uhr angehalten wird beim Fußball. Ich weiß nicht,
warum
ich bin
nicht?
Da irgendwie so ein... Ich will einfach, dass Fußball so ist, wie ich Fußball kennengelernt habe, weißt du? Das ist so dieses, ich liebe Fußball. Von mir aus, es bräuchte gar keinen Videobeweis beim Fußball. Bräuchte ich nicht.
Freue ich auch nicht.
Wäre mir völlig egal. So, weil das lebt von Fehlentscheidungen, der Sport. Das passiert beim Eishockey auch trotz Videobeweis, immer. Jeden Spieltag gibt es Fehlentscheidungen. So, und das, mein Co-Trainer vom Fußball, kann ich auch mal lobend erwähnen, ein letztes Mal ein Gespräch gehabt, grundsätzlich über Sport. Und da war dann auch so der Tenor, beim Fußball oder generell beim Sport, du gewinnst nur, weil der andere irgendwann einen Fehler macht im Spiel. So. Alles entsteht aus Fehlern, du musst Fehler machen. Ja. So, ne? Und das fand ich eigentlich total faszinierend, wenn man sich da nochmal so ein bisschen mehr Gedanken drüber macht, dass wirklich alles aus Fehlern entsteht.
Ja, hinterher sagt man ja auch, die Mannschaft, die wenigsten Fehler macht, gewinnt. Das ist ja auch einfach so.
Ja, ja. Aber dass du dich nicht immer so auf irgendwelche Sachen dann so einschießt, sage ich mal, ne, so emotional. Und weiß nicht, ich finde einfach, ich mag die Playoffs, ich liebe die Playoffs. Das ist einfach, wie es auch ja so schön heißt, die geilste Zeit, weil eben alles nochmal auf Null gestellt wird. Die Jungs müssen on point da sein jetzt in so kurzer Zeit. Und ja, wer im Endeffekt in dieser kurzen Zeit die Leistung aus der Hauptrunde bestätigen kann, der gewinnt am Ende verdientermaßen.
Ich bleib trotzdem dabei, ich liebe die Playoffs und es soll sich nie irgendwas daran rütteln. Ich bitte darum, weil Playoffs ist einfach richtig, richtig geil. Trotzdem bleibe ich bei dem Punkt, dass es eigentlich fairer wäre, es nach einer Tabelle zu ordnen. Aber das geht für den Podcast vielleicht auch jetzt etwas zu weit. Wie gesagt, nur diese Saison.
Ich kann dich aber verstehen. Gewünscht, also. Ne?
Nichtsdestotrotz, von den letzten, jetzt muss ich mal ganz kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saisons, es ist 7-mal der Hauptrundenmeister, auch deutscher Meister geworden. Welche Mannschaft ist es nicht geworden?
Das war auf jeden Fall in der Corona-Saison.
2021?
Ja, als so aufgeteilt war. Wer hat da noch gewonnen? Hat Berlin da gewonnen? Ja, ne?
Also, München. Wer Meister geworden ist, meinst du?
Meister, Berlin.
Ich kann dir nur sagen, wer Hauptrundenmeister geworden ist und daraufhin nicht Meister, weil andere steht hier nicht.
Okay, Hauptrundenmeister war, weiß ich auch nicht.
Wer war der Hauptrundenmeister? 1920 war Corona-Pandemie. Das ist nicht mitgezählt worden hier.
Nee,
war 2021, also genau die Saison danach war das.
Erzähl, wer war Hauptrundenmeister?
Die Adler Mannheim.
Ah, krass. Wusste ich gar nicht mehr.
Aber sehr eintönig. Mannheim, München, 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 Mannheim, Berlin, München, Bremerhaven, natürlich. Na gut, komm, lass uns noch einmal durcharbeiten und dann schauen wir nochmal auf die anderen DEL-Playoff-Spiele. Nochmal flott drauf, gucken mal, was euer Tippspiel und euer Eismanager so macht. Und danach freuen wir uns dann langsam schon auf das zweite Spiel im DEL-Viertelfinale gegen Ingolstadt. Wir hören uns gleich wieder.
Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Eine Sache hat die dir noch verschwiegen, Malte. Die muss ich dir noch stellen. Und zwar vom Eisblock Starting Six der Woche. Du weißt es nicht, hattest du, glaube ich, vor dem Podcast gesagt, ne? Wer es geworden ist.
Hab's noch nicht gesehen. Aber ich habe zwei Bremerhavener, die
Ich glaube nicht, dass du drauf kommen wirst. Mal gucken. Ja, sag mal.
Also, Option 1 ist natürlich Mauermann mit zwei Toren. Aber ich glaube einfach, dass da andere irgendwie noch mehr Scorerpunkte haben. Wahrscheinlich. Zum Beispiel Simpson von Ingolstadt. Ist der auch drin?
Simpson ist drin.
Der hat nämlich, das ist ein bisschen untergegangen, aber der hat ein 4-Punkte-Spiel gemacht in Bremerhaven. Der war an allen 4 Toren beteiligt.
Brutal, also, ey. Absolut brutal.
Echt krass. Und dann hatte ich einfach nur noch, was ich eben schon meinte, Jensen, der hat 3 Vorlagen.
Ehrlich, das ist mir gar nicht aufgefallen. 3 Vorlagen hat er gemacht? 3 Vorlagen. Geisteskrank. Ja, ist drin, stark, Leute. Stolz auf dich.
Siehste?
Jensen hat es reingeschafft. Ganz kurz zur besseren Übersicht. Goalie ist...
Keiner von Bremerhaven oder Ingolstadt.
Das stimmt. Auch nicht von Berlin.
Auch nicht von Berlin. Wahrscheinlich Tiefensee.
Tiefensee ist es geworden. Denn es ist Maury Edwards. Einfach 2 von Ingolstadt, obwohl sie verloren haben, und 1 von Bremerhaven. Finde ich auch irgendwie erstaunlich. Maury Edwards und einfach 3 von Mannheim. Das ist ja Wahnsinn. Es sind nur 3 Mannschaften drin in der Starting Six. Und Tom Kühnhackel und Jordan Swartz sind mit dabei. Das nur mal der Vollständigkeit halber in dem Fall. Lass uns das direkt als Übergang nutzen. Warum 3 Mannheimer dabei sind, können wir relativ flott erklären, weil die Mannheimer Berlin komplett auseinander gepflückt haben im ersten Spiel. Also das war eine Machtdemonstration, die kannst du nicht besser ausmalen. Und ich sage, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander, genau darum wollte ich Mannheim nicht haben. Genau aus diesem Grund.
Den Satz habe ich heute auch schon 2-mal gesagt in verschiedenen Gesprächen, dass man jetzt sieht, warum man Mannheim nicht will, weil die können einfach den Schalter umlegen.
So, aber darum wollte ich auch eigentlich Köln nicht haben, Alter. Weil ich glaube einfach, dass so viel Potenzial, also wenn du die nur die Namen durch, dieses so verdammt viel Potenzial in dieser Mannschaft, wenn die das abspulen würden, aus irgendwelchen Gründen der Schalter sich umlegt, dann sind die weg.
Du, Nico, Köln hat extrem den Schalter umgelegt. Erstes Spiel richtig hoch gewonnen und dann 2-mal verkackt. Ja, also, Schalter die haben mehr oder Richtung. Weniger haben sie das Licht wieder ausgemacht, was eigentlich schon an war. Aber ja, stimmt. Mannheim war schon wirklich sehr wild. Den Eisbären da so den Stecker zu ziehen im ersten Spiel, das Heimrecht zu klauen, das ist schon brutal. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das Gespräch auch gestern hatten. Ich glaube, das ist nicht gut für Mannheim, dass sie die so hoch geschlagen haben.
Ich glaube, Berlin ist sauer, ne?
Berlin ist sauer. Und ich glaube, Berlin wird zurückkommen. Und ich glaube immer noch, um das einfach mal vorwegzunehmen, dass Berlin sich diese Serie holt.
Meinst du?
Mhm.
Okay, wir können jetzt, das konnten wir vorher ja auch nicht tippen, dieses Spiel. Wir haben die anderen Spiele ja schon getippt. Da können wir auch nochmal gucken, ob wir immer noch das so unterschreiben würden. Aber was sagst du denn? Jetzt über 7 gehen?
Ich sag, Berlin holt's in 7, ja.
Berlin in 7? Ich glaube Mannheim in 7.
Aber auf jeden Fall 7 Spiele. Es ist die perfekte Serie auch für 7 Spiele eigentlich.
Das ist so eigentlich schon fast zu offensichtlich.
Ist ein Finale auch eigentlich, ne? Wenn man ganz ehrlich ist, ist es ein Finale.
Und ich rechne Mannheim, auch wenn das eklig ist, anhand nur dieser paar Spiele, dieser drei Spiele, das jetzt auszumachen. Aber ich halte Mannheim für einer der Favoriten auf den Titel. Es bleibt einfach dabei. Und wenn Mannheim weiterkommt, wäre blöd für uns, weil dann wäre Mannheim im Halbfinale unser Gegner. Das steht schon mal fest.
Also, das ist korrekt, ja.
Aber ich sag's dir auch so, wie es ist. Sobald wir im Halbfinale wären, bin ich entspannt. Weil wir haben unser Ziel erreicht und sowas. Ab dann kommt nur noch Bonus. Wahrscheinlich werde ich es anders sehen, wenn wir im Spiel 7 in der Verlängerung sind. Dann sage ich nicht, ist nur noch Bonus, ist mir egal. Aber jetzt würde ich erstmal noch unterschreiben, irgendwie verdammt nochmal in dieses fucking Halbfinale kommen und danach zurücklehnen und genießen, sage ich mal so. Aber dann ist mir auch scheißegal, welcher Gegner. Wahrscheinlich wird es aus irgendwelchen Gründen der München werden oder sowas, weil wir jedes Mal gegen München
nicht spielen. Schon wieder München.
Dann direkt den Flow, was die langen Fahrten wenigstens angeht. Aber viel kürzer wird es auch nicht, ne? Also Schwenning, Straubing, habe ich das richtig im Kopf? Straubing und Berlin können wir erst im Finale gegen treffen. Oder habe ich irgendeinen Denkfehler? Ja, ne?
Nee, ist richtig. Ist genau. Richtig.
Straubing, Berlin wäre ja jetzt noch eine Fahrt, die wäre machbar gewesen. Ansonsten Mannheim, Schwenning wollen wir nicht. Straubing, auch weit weg.
Es ist eigentlich
Wolfsburg,
alles.
Wolfsburg habe ich ganz vergessen. Die sind noch da
dran. Stimmt, Wolfsburg wäre nah dran, aber der Rest ist blöd wie immer, eigentlich.
Das stimmt. Wolfsburg-Halbfinale. Naja, erstmal Ingolstadt kicken. Okay, wir sagen also, über 7 Spiele geht es. Du sagst Berlin. Ich bin ja ein bisschen das Orakel, ne, Malte? Wir müssen sagen, wie es ist.
Du möchtest gerne, dass wir es sagen, wie es ist, ja.
Es ist auch so. Es ist auch so. Ich habe gesagt, Mannheim in 2 Spielen und Ingolstadt nach 3. Hatte ich recht gehabt. Ja. Also vertraut meinen Worten. So, wir kommen zu den nächsten Serien. Ich kann mich an meinen persönlichen Tipp jetzt nur noch an Straubing, Schwenning erinnern, um ehrlich zu sein. Und ich hatte gesagt, Straubing in 4 und bleibt dabei.
Genau, ich hatte Straubing in 5, meine ich, und bleib auch dabei. Ja, also auch wenn das erste Spiel jetzt nicht, war kein Kracher, so was wir gehört haben, wir haben es beide nicht gesehen, aber die Jungs vom Eisblock haben es in ihrem Podcast auch so ein bisschen analysiert und waren jetzt nicht so begeistert von der Partie, aber ist natürlich auch, da treffen zwei sehr heimstarke Teams aufeinander, also Schwenning könnte sich durchaus auch den Ausgleich erstmal holen, aber ich glaube einfach Straubing ist dann zu abgeklärt in den Playoffs einfach und die haben mit Nicolas Mettinen wirklich auch der Spieler des Jahres, der hat jetzt im ersten Spiel auch wieder gezeigt, warum er das ist. Also, Granate.
Probisch hat auch gezeigt, warum er hätte Trainer werden können. Aber gut, das ist nochmal eine andere Story jetzt.
Apropos, Nico, weil du das gerade sagst, ich habe hier ja neben mir das Playoff-Sonderheft der Eishockey-News. So. Ja. Und hier ist auch da sind die Preisträger nochmal aufgeführt. Ich zeig's dir einmal.
Ja, sehr spannend für die Podcast-Hörer. Ja.
Ja. Aber hier ist immer ein jeweiliges Diagramm bei, mit wie viel Prozent die jeweiligen Sieger gewählt wurden.
Oh, krass, geil. Woher wissen
die das? Und ich dachte, das interessiert dich.
Oder ist die Eishockey, die es wählen lassen?
Die sind auf jeden Fall auch sehr daran beteiligt, an der Wahl. Okay. Nur ich leider nicht. Naja, irgendwann vielleicht. So, bei der Torwartgeschichte, Christos Gutlewskis hat gewonnen und hat von den 4 Nominierten hat er 51% der Stimmen gewonnen, also sehr deutlicher Sieg.
Stark. Wie viel hat der Zweitplatzierte, wie viel Prozent?
Das war Niederberger mit 24%.
Wow, das ist ja eine Machtdemonstration gewesen von Gutlewskis. Hätte ich nicht gedacht, dass es so deutlich ist.
Nee, ich auch nicht. Also, das war wirklich.
Wer wählt das nochmal?
Ich glaube, die Trainer und Kapitäne aller Teams und verschiedene Vertreter der Eishockey News und der Liga, glaube ich. Also die sind da alle beteiligt.
Stark.
Dann haben wir Verteidiger des Jahres. Da war ja die Top 3 waren ja Mettinen, Wissmann und Matuschkin. Da hat Mettinen mit 40% auch sehr deutlich gewonnen.
Nicht so deutlich wie Gulaskis.
Das stimmt, aber man muss sagen, in die Wahl kamen noch 5 andere Verteidiger mit rein. Also bei 8 Verteidigern hat Mettinen 40% erhalten. Das war dann schon ganz gut. Brukisa war übrigens auf Platz 6. Platz 6.
Höh? Okay.
Auch nicht verkehrt.
Kannst du verstehen?
Hat natürlich auch viele Scorerpunkte gesammelt, ne? Aber das ist ja, sobald du irgendwie Tore schießt, dann hast du einen gewissen Wert, ne? Dann wird es noch spannend bei den Stürmern. Auch da sind es im Endeffekt auf dieser Liste dann 9 Stürmer. Justin Schütz hat sich ja bekanntermaßen durchgesetzt mit 23%. Das war schon eine knappere Nummer. Jan Urbas ist Zweiter geworden mit 18%.
Oh, das ist knapp. 3%, das ist knapp. Stehen da auch die Stimmen, Jeglitsch, die viel gefehlt haben? Oder steht das dann nur die Prozentzahl?
Nur die Prozentzahl leider.
Okay.
Jeglitsch 16% auf 3.
Oh, gar nicht so weit weg. Ich dachte, Jeglitsch wäre nämlich ein bisschen abgeschiedener weiter hinten, hätte ich jetzt vermutet. Aber stark.
Stop, dahinter kommen dann direkt McLeod und Plachter. Ja.
Auch ein bisschen abgeschlagen oder ähnlich?
McLeod ist gar nicht weit weg von Jeglitsch tatsächlich. Also fehlte nicht so viel.
Krass.
Naja, wie auch immer. Stark. Und das, was für dich ja am spannendsten ist, Nico, Trainer, da ist es wieder das bekannte Keller-Diagramm mit nur 3 Namen. Ne? Walker, Pokel, Popisch. Wir fangen mal hinten an. Tom Pokel, 7%.
Okay, war zu erwarten.
Abgeschlagen. Ganz abgeschlagen.
Oh
so.
Gott. Ganz aufgeregt jetzt.
Thomas Popisch, 42%.
Okay.
Und Steve Walker, 51%.
Okay, doch deutlicher, als ich dachte. Ja, nochmal.
Die 7% von Pokel, die hätten wir ja auch gebraucht da noch. Und noch ein bisschen mehr.
Ja, 2% nochmal mehr obendrauf. Ja, ich bleib dabei. Gar nicht die Überraschung, weil eher größer habe ich mitgekriegt, so im Netz, dass es Jan Urbas nicht geworden ist, als dass Thomas Popisch nicht geworden ist. Das hat mich irgendwie auch überrascht. Hatte ich aber auch nachvollziehen können, als ich mir die Argumentation dann angehört habe. Hatte ich gar nicht so auf den Schirm gehabt im Endeffekt. Aber ich persönlich bleib dabei, dass die Trainerwahl, die geht mir nicht so richtig in den Kopf rein.
Ich hätte einfach Jan Urbas als Spieler des Jahres gewählt. Weißt du? Nicht scheiß drauf, ob da Sinn. Jetzt einer klar ergibt das Sinn. Mettinen ist zwar bei den Verteidigern der Beste und Schütz vielleicht der beste Stürmer, aber Urbas ist einfach im Gesamtpaket so wichtig für das Team, dass ich finde, man kann den Spieler des Jahres auch immer unabhängig von den anderen Preisträgern wählen. Also ist meine Meinung. Kann auch sein, dass andere es anders sehen, aber
das stimmt.
Ja. Aber im Endeffekt, wir können es eh nicht mehr ändern. Jetzt müssen wir deutscher Meister werden, Nico. Es nützt alles nichts. Hast du schon eine Idee, wo du dein Meister-Tattoo dann hinmachen möchtest?
Ich glaube, auf die Stirn.
Gute Idee.
Du?
Nicht auf die Stirn.
Aber kommt eins?
Ei, wir haben mit einigen Kumpels da irgendwie gesagt, so mal in einer Bierlaune, wenn wir Meister werden, dann muss das eigentlich passieren, ja.
Ja, ne? Irgendwo muss ja nicht auffällig sein, muss ja irgendwie irgendwas Kleines sein, sowas.
Falls es da draußen irgendwelche überragenden Zeichner gibt, die schon mal eine Idee haben, wie so ein Ding aussehen könnte, schickt uns das auch gerne mal zu.
Pinguinspodcast@gmx.de.
So nämlich.
Ja, das wär nett. Wir haben noch ein Playoff-Duell, über was wir sprechen müssen. Ich glaube, das haben wir auch nicht gesehen, weil es an den Samstag war, der für uns extrem schlecht gelegen anscheinend war in dem Fall. München gegen Wolfsburg. Andersrum eher gesagt. Wolfsburg hat zu Hause gespielt gegen München. 2 Mannschaften ihr Heimrecht abgegeben. 2 Mannschaften, ja, den Favoritenstatus behalten, sage ich mal so. Und Wolfsburg war unter den Mannschaften, die es aber verloren haben. Und München hat recht souverän, so ich habe es nebenbei mir angeguckt, hat das recht souverän runtergespielt. Hat mich überrascht, dachte ich, werde deutlich enger werden, war gar nicht so eng. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich getippt habe. Ich weiß noch nicht mal, für wen ich getippt habe, um ehrlich zu sein. Ich müsste nochmal neu starten mit dem Tipp.
Ich habe auf Wolfsburg, glaube ich, getippt, in 6.
Ich glaube, ich München in 6, oder? Oder habe ich auf Wolfsburg?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich finde es richtig schwer. Ich finde es eigentlich fast so die spannendste Serie. Also mit zusammen mit Berlin-Mannheim finde ich eigentlich die Serie extremst eng.
Ja, und so nach dem ersten Spiel würde ich am liebsten meinen Tipp über den Haufen werfen, gefühlt. Aber irgendwie traue ich mich das auch nicht, weil klar ist München eine gute Mannschaft. Die sind einfach, ja, wissen wir selber aus den letzten Jahren, die sind in den Playoffs brutal eklig zu spielen. Aber trotzdem, ich glaube immer noch an Wolfsburg irgendwie. Ich glaube, die können noch mal zurückkommen. Die sind so ein Stehaufmännchen. Mike Stewart, der regelt das schon. Deswegen, ich bleibe einfach auch bei meinem Tipp. Wolfsburg in 6, die holen sich das wieder, das Heimrecht.
Für mich ist das wirklich, ist es ohne Scheiß. Ich finde es, irgendwie habe ich beim Berlin gegen Mannheim habe ich wenigstens das Gefühl, okay, das wird irgendjemand ziehen. Ne? Also das wird Mannheim machen. Das ist irgendwie so ein Gefühl. Bloß null Gefühl bei Wolfsburg München. 0,0. 50-50 Chance. Und darum kann ich jetzt erstmal, keine Ahnung, vielleicht werfe ich auch den Tipp, den ich letztes Mal hatte, komplett über Bord damit, mit dem jetzigen Tipp, aber ich kann den jetzt wirklich nur auf mein Bauchgefühl hören und sage München in 6. Keine Ahnung.
Ich kann dir sagen, Erik, einer der Hosts vom Eisblock-Podcast, der tippt Sweep München.
Das ist eine Ansage. Boah, nee. Boah, weiß ich nicht. Nee.
Das ist halt wirklich eine Ansage.
Das ist halt wirklich eine Ansage. Ich finde, ich habe mich schon mit den Sweep Straubing sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber München ist ja noch gewagter. Aber why not? Why not? Mich würde es interessieren, ob überhaupt ein Sweep zustande kommt in den Playoffs. Ja, umso näher man Richtung Finale kommt, umso unwahrscheinlicher wird's, ja. Wenn dann jetzt, ein Sweep haben wir ja schon, bloß in die Pre-Playoffs, obwohl, das würde ich jetzt auch nicht richtig als Sweep bezeichnen, ja, das zählt nicht. Ab Viertelfinale zählen, ne? Denke ich auch.
Genau. Zur Not gucken wir in die DEL2, weil unser Kooperationspartner Krimitschau ist ganz kurz davor, ganz, ganz kurz davor, einfach mal Krefeld rauszusweepen, womit dann schon der dritte von vier möglichen Aufstiegskandidaten einfach raus wäre aus der ganzen Nummer. Und dann Augsburgs Hoffnung nur noch auf den Gegnern vor den Kassel Huskies beruhen.
Damit können wir mal ganz kurz einen Blick in die DEL2 werfen, damit wir alle auch up to date sind und wir alle auf den Stammtischen auch mitreden können, was die zweite Liga angeht. Wir können hier mal ganz schnell durchgehen. Du bist ja auch up to date, ne? Ich überrasche dich jetzt mit keinem Ergebnis.
Ich bin up to date.
Okay, ja. Wir können ja nur kurz sagen, ob uns das überrascht oder nicht überrascht, soweit wir das bewerten können selber. Serien, sage ich jetzt nur an, nicht die Ergebnisse, sondern Serienführungen. Ravensburg führt mit 2-1 gegen Eisbären Regensburg. Regensburg Zweiter. Das irgendwie hat es mich überrascht, weil die zu Zeiten, als wir in der zweiten Liga waren, keine Rolle in der zweiten Liga gespielt haben, beziehungsweise gar nicht da waren. Darum hat es mich schon überrascht im Endeffekt. Und Ravensburg, sind die letztes Jahr nicht sogar Meister geworden?
Die sind amtierender Meister, kamen jetzt aus den Pre-Playoffs. Tatsächlich, wenn man sich so bei Leuten umhört, die sich in der DEL2 deutlich besser auskennen als ich, ist das gar nicht so überraschend, dass Ravensburg da jetzt führt.
Wahrscheinlich so ein Mannheim-Ding, ja, wie wir in der DEL jetzt haben. Die kommen jetzt ins Rollen, wenn die Playoff kommen, weil die haben einfach einen starken Kader im Endeffekt.
Ja.
Na gut, dann haben wir wahrscheinlich die größte Überraschung, wenn man das von Weitem so einschätzen kann, zwischen den Eispiraten Krimitschau. Das freut uns persönlich ja natürlich extrem. Die haben einfach 2 Shorthanded Goals gemacht, die Eispiraten Krimitschau. Das spricht jetzt auch nicht gerade für die Krefeld-Pinguine, gegen die sie jetzt damit 3-0 in Führung gegangen sind in der Serie. Ein Sieg fehlte noch, dann ist Krefeld raus. Dann steigt die Hoffnung der Augsburger immer weiter, dass sie die Liga halten können, weil ein von zwei wäre dann schon mal weg vom Fenster.
Genau, Dresden und Bietigheim ohnehin schon da unten in den Playdowns unterwegs. Von daher würde das Augsburg sehr viel Hoffnung geben, wenn Krefeld da rausfliegt. Und für uns wäre es auch gut, dann kann Kreuzer nämlich die Pause in Krimitschau nutzen und bei uns spielen.
Das stimmt, das stimmt. Wir gehen kurz weiter. Landshut gegen Kaufbeuren, zwei Mannschaften, über die ich gar nichts sagen kann. Da führt Landshut 2-1.
Ja,
ich weiß, dass Kaufbeuren relativ gut, glaube ich, war in den letzten Jahren, aber gut. Und da können wir dann wieder ein bisschen mehr mitreden. Kassel Huskies gegen die Lausitzer Füchse. Da ist Kassel so ein bisschen ins Straucheln gekommen beim zweiten Spiel, das 1-1 kassiert. Und im dritten Spiel wieder die Serienführung 2-1, hat 4-0 geführt zwischenzeitlich, hat dann auch leicht zittern müssen, auch wegen 2 Powerplay-Tore. Ich sehe Gemeinsamkeit. Aber gut. Und dann blicken wir noch einmal ganz schnell auf die Playdowns. Wie viele Siege braucht man denn da, um weiterzukommen? Beziehungsweise um raus zu sein?
Die Playdowns, Nico, das ist ein kompliziertes System geworden. Weil
ernsthaft?
Ich versuch's ganz kurz zu erklären. Bietigheim ist ja Letzter geworden in der Hauptrunde. Und Rosenheim ist Elfter geworden.
Ja.
Rosenheim hat gegen Bietigheim jetzt diese Serie mit 2-1 schon gewonnen. Weil als Elfplatzierter hast du den Vorteil, du brauchst nur 2 Siege in den Playdowns, um schon den Klassenerhalt zu sichern.
Okay.
Der 12-Platzierte wiederum, das glaube ich Dresden war, ne? Gegen Selb, braucht 3.
braucht 3 Siege.
Nee, warte mal, bevor ich hier Mist erzähle. Ich kann sie so schnell öffnen. Jedenfalls da.
Aber müsste,
nee, eigentlich müsste es Selb gewesen sein, die höher stehen. Weil Selb hat jetzt zu Hause gespielt. In Spiel 3. Also müssen sie ja, wenn es heim auswärts heim ist, müssen sie ja besser
platzieren. Okay. Dann braucht zum Beispiel. Zykora
hat getroffen für Dresden. Witzig. Ja, ja.
Stimmt. Logisch, weil Dresden führt 2-1 in der Serie, meine ich, ne?
Ja.
Weil Dresden dann einen Platz drunter war, die brauchen 3 Siege, um den Klassenerhalt fix zu machen. Weil die nicht das Heimrecht haben. Das ist eigentlich, du wirst voll verarscht, wenn du ganz schlecht dastehst.
Wie viel probiere ich? Aber 4 Siege.
Nee, ich glaube, beim letzten Spiel ist es wieder alles offen, so. Aber Bietigheim hat ja jetzt einen mega Vorteil. Bietigheim hat einfach schnell diese Serie verloren und hat jetzt übertrieben lange Pause, um sich auszuruhen.
Ja, aber ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, das ist gut für die.
Keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen. Wir hatten ein schlechtes Gefühl gehabt, weil Fischtown jetzt so viel Zeit hatte und Ingolstadt weniger Zeit hatte. Also wir hatten es jetzt genau andersrum bei Ingolstadt gegen Fischtown gesehen.
Ja, ich glaube, bei Bietigheim, die müssen sowieso auch so ein bisschen auf Gottes Hilfe bauen da in der ganzen Geschichte.
Ja, das ist sehr belastend. Na gut, aber wäre schon irgendwie, das wäre schon eine Story, ne? Wenn Bietigheim echt runtergeht. Naja.
Wäre heftig, gut, ja.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich da, ich habe die wenigsten Emotionen zu Selb, aber ich glaube, die hatten ja auch keine Rolle gespielt, als wir da waren. Naja, und ganz kurz, aber da wärst du nur auf einem Spiel in der Oberliga, in den Playoffs, wärst du nur auf ein Spiel den Blick, so. Und zwar
Hannover gegen Hannover.
Hannover gegen Hannover. Hannover Indians gegen die Hannover Scorpions, weil es zwei komplett unterschiedliche Spiele waren, weil zwei Spiele auch gespielt sind. Die Hannover Scorpions führen, nicht überraschend, muss man sagen, bei der tabellarischen Situation. Richtig geil, dass so ein Spiel in den Playoffs stattfindet, oder? Dafür lebt man doch als Eishockey-Fan.
Ja.
Mega geil. Das erste Spiel haben sie nach Verlängerung, die Hannover Scorpions, ich glaube 4-3, ich bin mir unsicher, aber knapp, logischerweise gewonnen nach Verlängerung. Und das zweite Spiel, nicht mehr so knapp, da haben sie nämlich 7-1 einfach mal gewonnen. In Hannover, wollte ich gerade sagen, bei den Indians, so rum. Also,
bitter, ne?
Das ist richtig schmerzhaft in dem Fall. Fragt mich nicht, wie da die Serien laufen. Ich wollte euch nur kurz updaten, dass sie jetzt 2-0 führen. Tilburg,
Treppers aber so, führt so haben 2-0. Die.
Und Heilbronn auch. Und die Blue Devils weinen auch. Ich führe alle 2-0, witzig. Alle Favoriten führen.
Tja. Ja, Nico, die Hannover Indians haben wir jetzt wenigstens was gemeinsam mit den Eisbären Berlin, ne?
Stimmt. Ja, das ist absolut recht. Ach ja, Malte, komm, haben wir noch was?
Wir gucken nur mal eben auf den Eismanager, wo ich festgestellt habe, mein Transfer mit Nico Appendino, das war auf jeden Fall jetzt ein Griff ins Klo. da muss ich auf jeden Fall irgendwas tun. Wo bin ich denn hier? Liga. Da, wer führt denn bei uns? Pascal Beyer, wie sollte es anders sein? Auch in den Playoffs. Faszinierend. Führt bei uns in der Liga, Platz, Gesamtplatz beim ganzen Spiel? 1.
Ernsthaft?
Ja.
Krass.
Geisteskrank.
Pascal, die Maschine.
Ja. Ist ja heftig. Auf Platz 2 bei uns in der internen Liga Robert. Unser Robert.
Unser Robert.
Schiffstour. Genau, und wen kennen wir hier noch? Ich bin auf 6. Dein Vater ist vor mir.
Hast du nur die Playoffs oder insgesamt?
Nur die Playoffs, ja.
Wo ist Mama?
Oh, bist der.
Ich will meins nicht wissen. Ich habe abgeschenkt. Ich gebe dir Brief und Siegel auf. Ich gebe dir meine Hand. Durch einen Laptop gebe ich dir meine Hand. Nächste Saison gehe ich das mit Ehrgeiz an.
Hm.
Ich gebe dir die Hand. Malte reicht sie mir auch. Wir schütteln sie. Ja.
Sieht so bescheuert aus.
Ja, aber damit ist es fest.
Ich hoffe, dass das auch klappt. Deine Mama ist auf 37.
Oder so.
5 Plätze vor dir.
Ja, das ist ordentlich. Hat sie auch verdient. Hat viel dafür gemacht. Mit der taktischen
Ausrichtung. Pascal Beyer, wen hat der sich denn hier? Oder hat nochmal Gawanke geholt? Brutal.
Genau. Ja, wenn man auf Mannheim setzt,
ist ja, die Mannheimer, der hat sich die Mannheimer geholt, der hat alles richtig
clever
gemacht.
Ja, das war clever. Vor allem, wenn du, Moment, hattest du jetzt gesagt, die sweepen sich durch?
Nee,
in 7 haben wir ja gesagt, in 7, so, München war das. Wenn die das in 7 Spiel machen, dann können es erfolgreiche Eismanager Wochen werden für Pascal.
Respekt. Ja. Nicht schlecht, aber ist doch cool, dass wir den Führer, um Gottes Willen, den Führenden, so, ganz ruhig, den Führer, auch gut, den Führenden des Führer. Gesamten Spiels bei uns in der Liga haben. Da können wir auch stolz drauf sein.
Das stimmt, da sind wir sehr stolz drauf. Aber wir haben sehr intelligente Hörer, von daher wussten wir das ja, dass Platz 1 natürlich an jemanden aus der Pinguins-Podcast-Liga gehen wird. So, yes. Freunde der Sonne, wenn ihr den nächsten Podcast hört, dann sind wir auf dem Weg nach Paris, by the way. Sind wir schon da? Ich weiß gar nicht, ob wir schon da sind zu dem Zeitpunkt. Aber wir beiden Süßen.
Nee, noch nicht.
Noch nicht da? Stimmt, wir kommen ziemlich spät an. Wir sind dann noch auf dem Weg, auf jeden Fall. Irgendwo Richtung NRW und Frankreich sind wir da dann unterwegs. Aber wir könnten dann ja auf jeden Fall schon Mittwoch, Freitag, Sonntag im Halbfinale stehen.
Das wäre optimal, ne? Weil dann müssten wir in Paris kein Eishockey gucken.
Das wäre richtig gut. Das wäre richtig, richtig
Weil ich sag gut. mal so, für Nico und mich ist es nicht so dramatisch, den Urlaub auch darauf auszulegen, einfach sich irgendwann mal vors iPad zu hauen und die Pinguins zu gucken. Aber ich weiß nicht, ob wir das bei unserer weiblichen Begleitung durchgeboxt kriegen.
Ja, müssen wir. Das nützt nichts. Oder mal gucken. Mit ganz viel Glück finden wir eine Kneipe in Paris, die das überträgt.
Haben Sie Magenta Sport?
Monsieur. Ja, das müssen wir durchboxen. Eishockey ist Pflicht. Das sind Playoffs. Geilste Zeit.
Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Tipps für uns, Reisetipps für Paris. Und wehe, ihr schreibt uns Eiffelturm. Das braucht ihr uns wirklich nicht schreiben. Irgendwas, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Das wäre natürlich, sind wir offen für.
Ja, im Handgepäck ist auf jeden Fall unser Laptop oder iPad mit dabei. Ich sag's mal, wir werden Eishockey gucken, wenn wir es jetzt nicht in 4 Spielen ziehen.
Okay, Malte nickt. Natürlich werden wir das.
Sehr gut.
Gucken. Egal wo.
Naja, schauen wir mal. Aber wir hoffen natürlich, dass wir im Halbfinale stehen. Dann sehen wir uns zum Halbfinal-Podcast wieder im Idealfall. Bis dahin freuen wir uns sehr auf das Spiel am Freitag. Ich hoffe, ihr seid mit am Start in der Halle. Schreibt uns das gerne mal. Und wir freuen uns. Wir freuen uns sehr darauf. Und auf 3 gute Spiele jetzt erstmal. Malte, Grüße nach Bremerhaven.
Nico, was machst du jetzt gleich, wenn wir fertig sind mit dem Podcast? Auf welche Homepages klickst du?
Ach ja, ich bin zu schnell heute, ne, unterwegs.
Deswegen frage ich ja. Ich kenne ja deine Post-Podcast-Routinen.
Stimmt. Ist erstmal direkt auflegen, weil keine Sekunde wird hier länger mit Malte gequatscht als nötig. Und der wird direkt richtig im Windeseile nordsee-zeitung.de eingetippt, um nämlich alles nochmal durchzulesen, was wir gerade eben auch schon teilweise erwähnt haben. Aber um noch besser informiert zu sein und durch die Woche zu kommen, muss ich mich natürlich nochmal schlau lesen zu den Spielen oder zu dem Spiel gegen Ingolstadt und zu den Spielen gegen Ingolstadt, die anstehen. Das ist Pflichtprogramm. Und danach geht's auf vesper.de und da schaue ich mir nochmal ganz gemütlich die Infos zur offiziellen Kreditkarte der Fischturm Pinguins nämlich an. Das mache ich jeden, für uns wie nur mehr montags auf. Jeden Montag lese ich mir die Infos dazu durch. Was kann die denn, die offizielle Kreditkarte? Sage ich euch nicht, weil dann klickt ihr mal lieber auf vesper.de oder geht zu eurer Weser Elbe Sparkasse des Vertrauens. So, Malte, Grüße nach Bremerhaven.
Grüße nach Ritterhude.
Ja, nehme ich entgegen und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Bis dann und rein. Ciao, ciao.
Und denk dran, Nico, schon mal üben, ne? Au revoir.
Au revoir.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.